Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von Osma Trocknersysteme. Trockene Einsatzbekleidung, Stiefel und Handschuhe für herausfordernde Einsätze. www.osma.at.
Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Es war ein Jahrhunderthochwasser, an manchen Orten sogar ein tausendjährliches Hochwasser. Viele hat es persönlich betroffen, aber irgendwie hat es jeden im ganzen Land beschäftigt. Wenn nicht als Betroffener oder als Einsatzkraft, dann hat es uns zumindest über die Medien in irgendeiner Form berührt. Darum haben wir in einer großen Podcast-Reportage viele Einsatzorte und Einsatzkräfte besucht. Die Gespräche und die Erlebnisse, die hört ihr in den letzten beiden Episoden. In dieser Folge sprechen wir ausführlich über den Hochwassereinsatz in Rust im Tulnerfeld. Das ist der flächendeckend am stärksten betroffene Ort dieser Hochwasserkatastrophe. Evakuierungen sogar mit einem Sonderfahrzeug der Flughafenfeuerwehr Wien. Und das Hochwasser ist hier auch noch nicht vorbei. Während der Anfahrt mit dem mobilen Podcast-Studio hier nach Rust habe ich mit dem Feuerwehrkommandanten telefoniert, weil manche Straßen sind immer noch gesperrt. Ich bin Marcel Kilic und ich bin heute zu Gast hier in Rust im Tulnerfeld bei Oberbrandinspektor Ferdinand Donaubaum. Er ist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rust. Ferdi, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und herzlich willkommen.
Ja, hallo, grüß dich.
Und auch bei uns ist Bürgermeister Bernhard Heinl. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, freut mich sehr.
Wenn man fragt, wie geht's dir, dann ist das oft nur eine Floskel und da sagt man intuitiv ganz einfach drauf, ja, eh gut. In diesem Fall ist die Frage aber wirklich ernst gemeint und sie kommt von Herzen. Wie geht es euch? Es ist ja nach wie vor eine Ausnahmesituation in Rust. Wie geht es euch in der Feuerwehr, aber wie geht es euch auch als Gemeinschaft in der Bevölkerung?
Naja, mal so, mal so. Es sind extreme Emotionsschwankungen. Im allgemeinen Gefühl, in der breiten Öffentlichkeit scheint diese Hochwasserkatastrophe schon wieder weit weg zu sein. Wenn man allerdings durch die Ortschaft geht, durch die Region hier fährt, dann wird man durch die Eindrücke, die einem da begegnen, wieder zurückgeholt, weil teilweise noch das Wasser auf den Feldern steht. Unser größtes Problem ist derzeit noch das hohe Grundwasser. Wir haben viele Häuser, in denen im Keller noch das Grundwasser ist und nur sehr, sehr langsam zurückgeht. Das ist wirklich die größte Herausforderung aktuell. Warum? Weil die Keller trocken zu bekommen, ist wohl die wichtigste Voraussetzung für viele, um wieder zu einer funktionierenden Heizung zu kommen. Und wir sind jetzt im Oktober. Es kann in Wahrheit nächste Woche der Winter kommen, kalte Temperaturen. Und ich denke mir, es kann nicht sein, in einem Land wie Österreich, in einem wohlhabenden Land, dass hier irgendjemand frieren muss. Und da wollen wir, da müssen wir schauen, dass wir diese Situation bewältigen. Also die Situation ist so, dass man an jeder Ecke eigentlich an das Hochwasser erinnert wird und die Normalität, die ist noch sehr, sehr weit weg.
Ja, Bernhard, da gebe ich dir vollkommen recht. Mir fällt halt immer auf, wenn man jetzt nach Rust reinkommt oder wenn man halt mit dem Rad durchfährt, man hört schön das Dröhnen von unseren 5 SBA 200, was wir rund um Rust aufgestellt haben, dass die halt schneller das Grundwasser entfernen, dass man halt schneller in die Keller wieder reinkommt. Und ja, man sieht in ein paar Gassen fast gar nichts mehr vom Wasser, in anderen Straßenzügen liegt der Müll noch heraus, sieht man, wie jetzt gerade irgendwelche Sachen rausgerissen und rausgestemmt werden, also in Bauschutt und so. Also von Normalität sind wir noch weit weg, ja.
Es ist auch eine eigenartige Stimmung bei den Menschen, wenn sie einander begegnen. Es ist irgendwie eine Distanz zu spüren, um Kontakt zu suchen. Auf der anderen Seite sehnt man sich aber nach einem Gespräch mit dem Nachbarn. Ja? Ich glaube, viele können mit der Situation noch gar nicht wirklich umgehen, ja? Weil sie das alles, was passiert ist in diesen Stunden, noch gar nicht verarbeitet haben. Ich glaube, die erste Phase, dieses erste Aufräumen und Ausräumen, die haben wir bewältigt. Aber jetzt ist jeder in seinem privaten Bereich gefragt, Estrichböden herauszureißen, Fliesen herauszureißen, alles wieder neu zu planen, neu zu bauen. Das ist das eine, diese materielle Seite der ganzen Geschichte. Aber viel, viel tiefer geht, glaube ich, diese emotionale, psychische Seite. Und diese aufzuarbeiten oder mit dieser Seite umzugehen, ich glaube, das dauert noch ganz, ganz lange. Ich kann es nur von mir persönlich sagen. Jedes Mal, wenn ich Regentropfen am Dach höre, schrecke ich auf, schaue aufs Handy, was sagt der Wetterbericht, was sagen die Prognosen, wird das ein Dauerregen oder ist das nur ein vorüberziehender Schauer, Regenschauer? Also das sind eigentlich banale Dinge, die einem aber nach so einem Erlebnis sehr, sehr zu denken geben und die einem sehr, sehr nahe gehen und die man nicht aus sich hinausbekommt.
Ich wollte vielleicht nur sagen, mir ist halt letztes Mal bei dem Sireneproberuf so gegangen, also Samstag, 12:15 circa, Sirene wieder aufgeheult, also da wird man dann schon ein bisschen anders.
Das sind dann die Geräusche und die Anker, die man dann mental hat, wo man wieder in die Situation dann kommt.
Ja.
Rust im Tulnerfeld ist in den vergangenen Wochen sicher österreichweit sehr bekannt geworden als einer der Orte, der flächendeckend am meisten vom Hochwasser betroffen war. Wir haben sehr viele Hörerinnen und Hörer aus ganz Österreich, auch aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Luxemburg. Da wissen vielleicht manche nicht ganz genau, wo Rust im Tulnerfeld ist. Bernhard, beschreib uns vielleicht die Topografie, Geografie, welche Flüsse sind hier in der Nähe, die relevant waren, Dämme, aber auch demografisch. Wie viele Bürgerinnen und Bürger wohnen in Rust?
Ja, bis vor kurzem waren wir dafür bekannt, dass wir der Heimatort von Leopold Figl sind, dem Staatsvertragsaußenminister Österreichs. Der ist in Rust im Tulnerfeld geboren und seit dem 15. September sind wir auch dafür bekannt, dass uns die Hochwasserkatastrophe heimgesucht hat. Rust im Tulnerfeld ist eine Katastralgemeinde der Marktgemeinde Michelhausen. Insgesamt haben wir 8 Katastralgemeinden. Rust ist eben eine davon. Die Ortschaft Rust selbst hat nicht einmal 600 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Gemeinde selbst insgesamt hat etwas über 4000. Wir liegen an der neuen Westbahnstrecke mit dem Bahnhof Tulnerfeld auf unserem Gemeindegebiet, also jene Hochleistungsstrecke zwischen Wien und St. Pölten, die auch durch das Hochwasser massiv beeinträchtigt wurde. Ja, und wir sind ein ländlich geprägtes Gebiet, landwirtschaftlich geprägt. Wir sind am flachen Land. Hier gibt es keine Erhebungen. Und das hat man jetzt auch in dieser Katastrophensituation gemerkt, weil wenn Wasser da ist, dann fließt es nur sehr, sehr langsam und sehr, sehr schlecht ab. Und das hat uns, die Feuerwehren und auch die Einsatzstäbe natürlich massiv gefordert. Und das Hochwasser hat ja nicht nur den Ort Rust getroffen, sondern auch viele Ortschaften in der ganzen Region, im Tulnerfeld. Und das ist die Situation. Wir sind eigentlich in Sichtweite zur Donau, mehr oder weniger, weil es eben keine Erhebungen gibt, sieht man hier, wenn die Luft klar ist, tatsächlich bis zur Donau. Der Fluss, der durch unser Gemeindegebiet geht, ist die Perschling. Da gibt es den alten Perschlinglauf, der fließt direkt durch die Ortschaft Rust. Aber es gibt auch seit den 1900er Jahren, also seit über 100 Jahren, den neuen Perschlinglauf, ein von Hochwasserschutzdämmen gesäumter Flusslauf, der Perschling, der eigentlich, wenn es normal hergeht, ein Rinnsal ist. Nur in den Tagen vor dem 15. September wurde aus dem Rinnsal ein reißender Fluss.
Ferdi, aus Sicht der Feuerwehr, wie seid ihr da aufgestellt? Wie groß ist die Feuerwehr Rust? Wie viele Mitglieder habt ihr?
Genau, wir sind eine kleine Dorffeuerwehr. Wir haben 35 aktive Mitglieder, circa 15 Reservisten, aber seit 2 Jahren auch eine Kinderfeuerwehr mit 12 Mitgliedern. Wir haben normalerweise sehr wenig und sehr kleine Einsätze. Außer letztes Jahr waren wir bei den großen Brandeinsätzen in Spitalloch dabei, was du eh schon mal im Podcast berichtet hast. Ansonsten sind es wirklich meistens kleine Einsätze. Wir haben heuer auch schon einmal geschmunzelt, dass heuer noch nicht viel los war, aber es hat sich dann mit dem 14., 15. sehr schnell umgedreht. Also unsere Einsatzstatistik, die haben jetzt am Dienstag eingeklopft ins F-Disk, also die hat es jetzt extrem erhöht.
Vielleicht sprechen wir über den Ablauf des Einsatzes im Detail, um alle abzuholen, was da eigentlich alles passiert ist. Also du sagst, ihr habt normalerweise nicht so viele Einsätze. Das sieht man auch, was eine Ziffer in der Statistik ist. Ein Einsatz kann sein, eine Katze auf dem Baum. Ein Einsatz kann sein, ja, ein Ereignis, das sich über Wochen zieht. Wie habt ihr da diese ersten Tage vielleicht erlebt?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war ja schon in den Medien lang angepriesen, dass es Dauerregen ist und dass es vielleicht bei der Donau und beim Kamp ziemlich knapp wird. Vor der Bärschlänge war lange nicht die Rede. Ich war am Samstagnachmittag auch noch nicht zu Hause. Ich bin dann am Abend heimgekommen. Dann haben wir gedacht, okay, ja, vielleicht passiert jetzt irgendwas in nächster Zeit. Also irgendwie hat man das dann eh schon ein Gefühl, dass man vielleicht irgendwo hinfahren muss, Keller auspumpen oder Kleinigkeiten machen. Und es hat nicht lange gedauert, hat bei unserer Nachbargemeinde, bei der Feuerwehr Langenschönbichl, die waren gerade in Judenau unterwegs, haben bei ihrem Einsatzort, hat es halt geheißen, T1, Keller auspumpen, sind wir hingefahren. Und es hat mich für meinen Sohn nämlich gefreut, weil der ist 16 Jahre und jetzt halt frisch bei der Feuerwehr. Und hat mich gefreut, dass er jetzt seinen ersten Einsatz gehabt hat und dass es ein relativ glimpflicher Einsatz war und nicht viel war. Ja, wir kommen von dem Einsatz zurück. Auf einmal hat es schon geheißen, von Unterabschnittskommandanten her, wir haben eine Krisensitzung im Feuerwehrhaus in Michelhausen mit dem Bürgermeister. Es war auch der Altbürgermeister dabei und ein paar andere Experten. Und mir ist schon darum gegangen bei diesem Gespräch, was können wir jetzt in erster Linie schon einmal vorbereiten, falls bei der Bärschlänge es zu hoch wird.
Ja, an das kann ich mich auch erinnern, wie du sagst, Ferdi, diese erste Zusammenkunft im Feuerwehrhaus in Michelhausen mit den Kommandanten unseres Unterabschnitts. Da war dann die Frage, oder eigentlich der bange Blick auf den Monitor, wie entwickelt sich der Pegel? Das war in Wahrheit ein minütlicher Blick, wie entwickelt sich das? Und natürlich stellen sich dann die Fragen, was ist zu tun? Das Erste, was wir überlegt haben, war, bereiten wir uns mit Sandsäcken auf das Ganze vor. Das war eigentlich dann eine der ersten Maßnahmen, die wir getroffen haben, dass wir Sand bestellt haben, nach Rust direkt ins Ortszentrum, in die Halle vom Onkel, vom Ferdi. Die ist ausgeräumt gewesen, Gott sei Dank. Das Restliche, was noch drin war, ist zur Seite gebracht worden. Dann sind die LKWs in die Halle reingefahren, haben den Sand abgeschüttet und innerhalb kürzester Zeit waren Dutzende Freiwillige da, auch wieder ein schönes Signal in so einer Situation, dass nicht nur die Einsatzkräfte der Feuerwehr, ohne die ging es gar nicht, ja, aber neben diesen, ich will nicht sagen professionellen, sondern diesen Profis der Freiwilligen, die Feuerwehren, auch dass auch die Zivilbevölkerung da enorm mitgeholfen hat. Da ist in der Nacht dann von Samstag auf Sonntag eine Unmenge an Sandsäcken gefüllt worden. Unser Ziel war, die Dämme so abzusichern, dass eben das Wasser nicht drüber kommt.
Also die Dämme erhöhen.
Die Dämme erhöhen, ja.
Und die alte Bärschlänge ein bisschen schützen, dass da nicht zu viel Wasser reinkommt, weil der ganz knapp neben einem Ortskern vorbeifließt und man gewusst hat, wenn die übergeht, dann ist gleich mein Ort drin. Also wir haben versucht, das mit der Sandsäcke, wenn es übergeht, das Wasser ein bisschen abzuleiten in den Egelseegraben und in die Felder halt.
Mhm. Parallel zu diesem Schwerpunkt betreffend Sandsäcke haben wir dann auch Dammwachen auf den Weg geschickt. Das ist auch nicht leicht, es war stockfinster, es hat geschüttet, ja, und das Wasser im Bärschlinglauf war schon hoch. Also es war sicherlich keine ungefährliche Situation für die Feuerwehrleute, die da rausgefahren sind, um zu schauen, wie schaut es vor Ort bei den Dämmen aus, wie ist die Situation dort. Wir waren auch in Abstimmung mit den benachbarten Feuerwehren, ich denke da an Arzenbruck, da haben wir immer auch Kontakt gehalten, wie schaut es bei denen aus. Und wie gesagt, immer der bange Blick auf die Pegelstände. Ja, das war eigentlich, das waren die ersten Stunden Samstagabend, Samstagnacht, Sonntag, Sonntagnacht. Und dann ist etwas passiert, was die Feuerwehr Rust besonders gefordert hat. Aber da wird der Ferdi dann vielleicht das noch ergänzen können, weil nämlich einer seiner Vorgänger, sein Vorvorgänger als Kommandant in dieser Nacht von Samstag auf Sonntag auf tragische Weise zu Tode gekommen ist. Und das in so einer Situation, das hat die gesamte Mannschaft der Feuerwehr Rust tief getroffen und ja, eigentlich viele wortlos und sprachlos zurückgelassen.
Das stimmt, ja. Also wir haben bis, ich habe die Zahlen jetzt ein bisschen zusammengeschrieben gehabt, wir haben bis 21.45 Uhr haben wir die Unterabschnittssitzung gehabt, haben dann gleich parallel, während wir zurückfahren sind auf Rust, den Leuten gesagt, wegen den Sandsäcke füllen. Über WhatsApp-Gruppen und von unseren Grätzl und so haben sie wirklich sehr viele Freiwillige gefunden, weil am Anfang haben wir überlegt, na, wie viele Leute bringen wir zusammen. Bei, habe ich vorher gesagt, Mannschaft sind von 35 Aktiven. Ich habe gewusst, dass viele Reservisten mithelfen, gesagt zum unseren Unterabschnittskommandanten, ja, es werden sicher um die 30 Leute helfen. Habe auch damit gerechnet, dass ein bisschen Leute auch mithelfen, die was halt nicht bei der Feuerwehr sind. Nun, was schaffen wir jetzt? Wie viele Sandsäcke schaffen wir in den nächsten Stunden? Und wir haben sich das Ziel genommen, machen wir so circa 2.000 bis 3.000 Sandsäcke einmal. Und dass wir die dann auf parat liegen haben. Das Ganze ist gegangen bis 2 Uhr in der Früh. Und dann haben wir um 2.05 Uhr dann eine Blaulicht-SMS bekommen. Person in Notlage, 1 bis 2 Personen in Notlage. Person im Keller unter Wasser. Wir haben ziemlich gleich, ohne dass wir geschaut haben, auf die Adresse haben wir geahnt, dass das vielleicht unseren Kameraden treffen kann, weil der mir ein paar Minuten vorher gesagt, seine Frau hat angerufen, sie haben keinen Strom zu Hause, wahrscheinlich ist das Grundwasser schon im Keller und da ist die Tiefkühltruhe und alles drunten gestanden. Und er sagt noch zu mir, ob er nachher noch einmal kommen soll, weil er schaut jetzt kurz heim, dass er wieder einen Strom hat und er kann dann eh weiterarbeiten. Also er war 75 und ich habe zu ihm gesagt gehabt, Franz, bitte bleib zu Hause bei deiner Frau, riech zu Hause alles, es ist eh schon fast 2 Uhr in der Früh, mach das fertig und roste aus, weil morgen brauchen wir das sicher auch noch. Also das waren meine letzten Worte an ihm. Und ja, dann haben wir halt ein paar Minuten später ihm vorgefunden. Also es ist sicher nicht leicht für eine Feuerwehr, wenn du deinen eigenen Kameraden dann bergen musst. Und ja, wir haben dann noch 40 Minuten um sein Leben gekämpft und leider den Kampf verloren.
Ja, das sind Eindrücke, wenn man dann nämlich als Nicht-Feuerwehrmann, aber trotzdem als einer, der mittendrin ist, in die Gesichter der Kameraden schaut, das ist herzzerreißend. Ja, da möchte man am liebsten, ich weiß nicht was, sagen, tun, aber man kann nicht. Ja, aber umso erstaunlicher und eigentlich sensationeller ist, wie die Kameraden dann weitergetan haben. Ja? Trotz dieser emotionalen Ausnahmesituation. Einer der ihren, einer der unseren ist verstorben. Trotzdem haben sie alle Kraft aufgewendet und alles gegeben, um gegen das Hochwasser zu kämpfen. Und das war wirklich ein Kampf, weil es sind dann die Sandsäcke, die vom Kameraden, der verstorben ist, selbst noch mitgefüllt wurden, sind dann auf den Dämmen aufgebracht worden. Ja, auch überlegt, wo und wie, mit welcher Strategie dahinter. Ja, nämlich das Ziel, wie der Ferdi gesagt hat, den alten Bärschling-Verlauf zu schützen, dass da möglichst wenig Wasser hineinkommt. Die sind angebracht worden, aufgebracht worden, diese Sandsäcke. Und das haben alles die Kameraden gemacht, die kurz zuvor noch den Altkommandanten bergen mussten und sich eigentlich von ihm verabschieden mussten. Ja, also so eine Ausnahmesituation, die kann man eigentlich nicht beschreiben. Und ich glaube, die ist auch für Außenstehende sehr schwer vorstellbar.
Vor allem, du sagst 75, Alt-Kommandant. Mhm. Das ist ein Mitglied, den kennt jeder im Ort, in der Feuerwehr sowieso, so viele Einsätze, Übungen, Festivitäten zusammen erlebt. Ja. Und das war der erste Tag des Einsatzes. Das heißt, es folgen noch einige Tage danach.
Genau, also wie gesagt, der erste war meiner Meinung nach der heftigste, weil da ist alles Schlag auf Schlag gegangen. Von meiner Seite aus, ich habe das, glaube ich, erst bei seinem Begräbnis so richtig realisiert, dass er nicht mehr ist. Also wir haben wirklich nicht viel Zeit zum Trauern gehabt, was natürlich auch irgendwie traurig ist, aber ja, das Hochwasser hat uns die Zeit halt nicht gegeben. Und ja, wir haben um sein Leben gekämpft und dann um 3.45 Uhr haben wir gleich nochmal eine Krisensitzung gehabt in Michelhausen im Feuerwehrhaus und die hat auch eine halbe Stunde gedauert und da haben wir wirklich dann überlegt, was machen wir, wo legen wir auf, was macht Sinn? Und so wie der Berner vorher gesagt hat, es hat geschüttet, es war mitten in der Nacht. Du hast jetzt vor der Topografie von Damm, hast jetzt erahnen müssen, was sind jetzt die seichtesten Stellen, weil wie gesagt, der ist nie so weit rübergegangen, dass man sich um das Gedanken muss, wo muss man jetzt da auflegen. Also wir haben das dann relativ gut erahnt, was passiert. Wir haben dann eigentlich eh um 4.15 Uhr zum Auflegen angefangen mit den Sandsäcken. Da ist uns wieder zugutekommen, dass wir eine kleine Dorffeuerwehr sind, denn wir haben sehr viele Leute in unseren Reihen, die was dann mit Traktoren und mit Anhängern gefahren sind, also mit niedrigen Anhängern ohne Ladebordwand, wo man auch super abladen kann. Dann haben wir Freiwillige auch gehabt, andere Bauern, die was gerne bei der Feuerwehr sind, die uns dann mit Hoftrucks und so die Paletten mit den Sandsäcken abgeladen haben und am Damm entlang hingebracht haben, dass wir da nicht relativ kurzen Wege haben. Und wie gesagt, die Feuerwehrmitglieder von Michelhausen haben auch mitgeholfen. Und ja, die Micheldorfer waren auch in ihren eigenen Einsatzraum beschäftigt und haben sich ein paar Sandsäcke und so geholt. Also das war wirklich eine Menschenkette. Und das ist schnell gegangen, das Auflegen. Es ist aber auch schnell gegangen, dass das Wasser gekommen ist. Ich habe nämlich noch die Frage gestellt an die Runde, fangen wir jetzt noch an, solange es noch finster ist, oder warten wir ab, bis es hell wird? Und dann ist halt der Tenor gekommen, wir müssen gleich anfangen, weil sicher ist sicher. Und es war auch gut so, weil wir haben dann drei Reihen Sandsäcke gelegt, also in der Höhe jetzt gesehen. Und wie wir bei der dritten Reihe waren, ist die erste schon nass geworden.
Da siehst du den Fortschritt der Arbeit sofort. Unfassbar, dass das Wasser da aufholt.
Ja, wir haben uns sehr lange gefreut, dass diese Maßnahmen, was wir getroffen haben, auch gefruchtet haben. Ich habe immer wieder dann Bilder geschickt, eher an Bernhard auch, dass unser Aufbau hält. Und da war es dann schon Mittag auch, wo wirklich schon viel Wasser drüber gelaufen ist, aber jetzt dann nicht als Flutwelle, sondern einfach drüber gelaufen. Also es war jetzt da kein reißender Fluss oder was drüber rennt, sondern einfach schön gemütlich. Und dort, wo wir die Sandsäcke aufgelegt haben, da war auch, ist davor ein Teilungswerk. Und das ist sehr gut auch geschützt gewesen, die Sandsäcke, von diesen Gittern rund um das Teilungswerk. Also die Strömung von der Bärschling ist nicht auf die Sandsäcke gekommen. Und somit haben die auch sehr gut gehalten.
Ja, wir sind eh schon am Sonntagmittag eigentlich. Genau, da
war dann viel Grundwasser schon auch in die Keller.
Erstens das und zweitens war da die Situation, dass der Pegel schon wieder gesunken ist. Wir haben zum Mittag Pegelstände hereinbekommen, die einen Rückgang gezeigt haben. Und eigentlich gab es da ein leichtes Aufatmen, weil wir gedacht haben, das war's jetzt. Ja, es hat auch zu regnen kurz aufgehört oder nur mehr leicht geregnet. Und eigentlich war irgendwie so das Gefühl, wir dürften es jetzt überstanden haben. Ja, die Spitze war erreicht, die Pegel sinken, die Sandsäcke haben gehalten. Und auf einmal kam dann von meiner Bürgermeisterkollegin aus Atzenbruck ein Anruf bei mir, die gesagt hat, ich habe mir im ersten Moment gar nicht wirklich ausgekannt, was sie meint. Im Oberlauf der Bärschling sind Dämme gebrochen, das Wasser kommt. Ich habe mit der Information jetzt sehr, sehr wenig anfangen können. Ja? Aber später natürlich hautnah miterlebt, was sie damit gemeint hat. Ja? Das Problem war, ich darf das jetzt ganz, ganz kurz und sehr, sehr vereinfachend sagen, das Wasser ist nicht mehr nur zwischen den Dämmen geflossen, sondern auch links und rechts von den Dämmen. Und das war in Wahrheit das große Problem. Das Wasser ist plötzlich von überall gekommen, hat Dämme überschwemmt, hat Dämme zerstört. Die Situation ist eigentlich, ja, man kann so nennen, außer Kontrolle geraten, was das Wasser betrifft. Ja? Und das hat das Ganze auch in der Ortschaft Rust massiv die Situation verschärft. Ferdi, wie hast du das in deinem Ablaufplan?
Ja, also ich habe diese Information so nicht gehabt und ich habe mich auch noch gefreut. Also so wie er sagt, es war eine leichte Entspannung da. Die Ortschaft hat super zusammengearbeitet. Also wir sind zurückgekommen ins Feuerwehrhaus, sind verköstigt worden. Die Frauen haben uns ein Frühstück gemacht. Zum Mittag hat es dann die Fastensuppe gegeben, weil es war ja eigentlich
Erntedankfest
gewesen. Ja. Und da ist die Suppe natürlich schon vorgekocht gewesen. Da haben wir die dann zum Mittag gekriegt. Und wir haben aber immer wieder kleine Auspumparbeiten gemacht, weil der Das Grundwasser war schon sehr hoch, bei mir zu Hause auch eigentlich. Da ist auch schon beim Keller unten ein bisschen reingerunnen, aber jetzt nichts Tragisches. Es ist mit Nasssaugern und mit kleinen Pumpen, war das kein Thema. Und ja, Grundwasser ist ja eigentlich ein reines Wasser. Es war jetzt nicht Ding, so ein Problem. Und ich habe dann auch schon langsam einmal angefangen mit meinem Bekanntenkreis beziehungsweise meinen Nachbarn haben mir geholfen, ein bisschen was vom Keller raufzubringen in die Garage, weil ich bis dorthin glaubte, in der Garage ist eh nichts. Also das hat sich dann leider nicht bearbeitet. Also die Hälfte der Sachen, was ich in die Garage geräumt habe, ist dann erst abgesoffen. Aber wir haben dann einmal untertags so ein bisschen Zeit gehabt, dass man auch zu Hause ein bisschen was machen kann. Und ja, so habe ich das auch empfunden, dass es eigentlich dann recht entspannend war. Wir sind natürlich, haben wir immer wieder Dammwachen gemacht, sind darauf gefahren, haben gesehen, dass unsere Maßnahme hält. Und dann auf einmal so kurz nach 16 Uhr ruft mich ein Feuerwehrkamerad an, dass in der Kirchengasse, also in diesem alten Ortsteil von Rust, kommt das Wasser schon. Und ich bin aber zu dieser Zeit am Damm oben in der Nähe noch gewesen und habe mir gedacht, von was redet der? Ich bin da dort, da tut sich nichts. Dann sind wir halt runtergefahren, sind in diese Kirchengasse eingebogen, also kommend in die Gegenrichtung, wo das Wasser gekommen ist, haben die Welle, also es war wirklich eine Welle gesehen und sind dann sofort mit dem Retourgang zurückgefahren, sind dann in die Parallelgasse gefahren, wo unser Feuerwehrhaus ist. Da ist dann auch schon das Wasser gestanden. Also nicht so wie beim Hagel-Georg, der hat noch sagen können, das Feuerwehrhaus zugesperrt, bei uns ist offen gestanden und das Wasser war schon drinnen. Und wir waren dann noch zu zweit im Mannschaftstransportfahrzeug und wir haben dann beide versucht, unsere eigenen Autos zu retten und haben das Mannschaftstransportfahrzeug zurückgelassen. Und nur mit Glück haben wir noch wegfahren können mit unserem Auto, weil es war dann wirklich schon so schienbeinhohes Wasser. Und ja, ich habe dann die erste Phase von den ganzen Evakuierungen und so, das war bei mir wirklich eine Chaosphase, weil es war ja schon untertags zeitweise kein Strom da, der war dann sonst so nicht mehr da. Das Handynetz ist auch nicht mehr wirklich gegangen und durch das, dass ich das MTF zurückgelassen habe, habe ich auch keine Einsatzleitung gehabt. Also ich habe das MTF nicht gehabt mit den Funkgeräten, das Feuerwehrhaus war sonst so schon drinnen überschwemmt und der Keller sonst so dann auch dann schon voll. Also ich habe nicht einmal am Anfang der heißen Phase eine Einsatzleitung gehabt. Bin eigentlich dann zu Hause gewesen, weil mein Auto in Sicherheit gebracht habe, hätte noch versucht, zu Hause ein paar Maßnahmen zu treffen und gehofft, dass das Wasser nicht bis ins Erdgeschoss kommt, sondern nur beim Keller ist, weil ich habe dann schon gehört, dass mein Kellerfenster durch den Wasserdruck ja zerbrochen ist und dann habe ich schon gewusst, dass mein Keller dann das nicht so gut ausgeht. Aber ich habe bis zum Schluss gehofft, dass irgendwie, weil ich wohne eigentlich 1,5 Kilometer weg von diesem Damm, dass bis zu mir in dieser flachen, das gar nicht so hoch steigen kann. War aber dann nicht so, weil bei mir in der Gasse war es dann auch knietief, das Wasser.
Ja, ich selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht in Rust oder nicht mehr in Rust, weil ich bin noch am Sonntag zum Mittag nach diesem besagten Mittagessen mit der Suppe des Erntedankfests, nach dem Mittagessen bin ich in Michelhausen ins Feuerwehrhaus gefahren, in die dortige Einsatzzentrale. Von dort haben wir eigentlich dann die gesamte Situation in der Gemeinde koordiniert, weil es war ja nicht nur Rust, sondern auch in Bixendorf ist das Wasser schon gestiegen, Arzelsdorf, Mitterndorf. Bin in Michelhausen gewesen. Ja, und dann auf einmal kriege ich von einem Kameraden, vom Verwalter, Gerald Huber, Feuerwehr Rust, ein Video geschickt, wie das Wasser beim Damm, den der Ferdi angesprochen hat, drüber schwappt in die Felder. Und das nicht sanft und sachte, sondern schon ganz schön wild und unkontrolliert. Und wenig später ruft mich meine Frau an, völlig aufgelöst und mit tränenerstickter Stimme und sagt, unser Haus wird überschwemmt. Es kommt von allen Seiten. Ich habe mich gar nicht ausgekannt, habe gefragt, was heißt das? Dann haben sie mir Fotos geschickt. Der Gartenzaun, der weiß ich nicht, 1,20 hoch ist, den hat man gar nicht mehr gesehen. Im Keller ist das Wasser durch die Garage, durch die Kellerfenster eingetreten. Sie haben gezittert und gehofft und gebangt, dass es nicht in den Wohnbereich kommt. Ist auch glücklicherweise so gewesen. Bei vielen anderen in Rust nicht. Ja, da ist das Wasser viele, viele Zentimeter im Wohnbereich gewesen. Ich kenne Leute, die haben sich in das Dachgeschoss verschanzen müssen, weil sie keinen Keller haben und im Erdgeschoss das Wasser war. Die mussten dann, nachdem das Schlimmste vorbei war, von der Feuerwehr vom Dachboden heruntergeholt werden. Also da haben sich Szenen abgespielt, das erfährt man ja nachher erst durch die Schilderungen, ja. An die hätte man nie im Leben gedacht, dass das so etwas, dass es so etwas geben kann, dass so etwas möglich wäre, ja. Meine Schwiegermutter ist 87 Jahre alt, ja. Die gehört zur älteren Generation in Rust, eine Urrusterin. Zeit ihres ganzen Lebens nur in Rust gewohnt, ja. Die hat sich das nie im Leben vorstellen können, dass so etwas über den Ort hereinbrechen kann. Und da ist sie nicht alleine gewesen. Das haben eigentlich alle gesagt, ja. Und das Thema Hochwasser, das war nie ein Thema bei uns, ja. Und umso härter, glaube ich, trifft dann eine Ortschaft so ein Ereignis, ja, wenn etwas passiert, das man nicht erwartet hat, mit dem man nie und nimmer gerechnet hat. Und das ist auch so. Wir konnten gar nicht vorbereitet sein auf das, ja, weil eben das für uns außerhalb unserer Wahrnehmung oder unserer Vorstellungskraft gewesen ist, ja. Aber umso schlimmer hat es uns dann getroffen und die Handyvideos und die Fotos, die man dann sieht, ja, wie das Wasser durch die Gassen und Straßen schießt, ja, wo das Feuerwehrauto, der Mannschaftstransport, der Ruster Feuerwehr, ja, ein Opfer der Flut wurde, ja, der ist.
Der war in seiner Gasse dann, also ja. 180 Meter circa entfernt, hat sich dann ja. angeschwemmt.
Ja.
Und ja,
das also, war völlig unkontrolliert. Ja, und nicht nur das Auto, andere Autos, ja, die sind aufgeschwommen und sind
irgendwo im Acker gestanden.
Irgendwo gestanden. Mhm. Ja. Also Szenen, die man aus schlechten Filmen kennt. Ja, aber das war bittere Realität. Ja. Und das jetzt wieder auf mich bezogen und auf meine Situation. Ich war in Michelhausen, nicht bei meiner Familie zu Hause, ja, nur im telefonischen Kontakt. Das Handynetz war auch schon schlechter, als man sich's wünscht. Ja. Diese Ohnmacht, die man da hat, du bist 3 Kilometer weiter weg und kannst nicht helfen, hörst und siehst über Telefon, was da passiert, und du kannst das nicht glauben. Ja, also ich kann keinen Gedanken mehr mir erinnern, den ich da gehabt habe, außer das darf nicht wahr sein.
Es sind auch wirklich viele Fragen über Social Media gekommen, die eigentlich alle in diese Richtung gehen. War da irgendwas absehbar, ein Dammbruch? Man fragt sich natürlich, also die Frage mit dem Dammbruch kommt zum Beispiel von Fabian, von der Freiwilligen Feuerwehr Oberwölbling. Und auch wenn international, wenn deutsche Medien berichten, wo dann Leute in irgendwelche Social Media Kommentare reinschreiben, naja, ist das ein Hochwassergebiet? Also das ist ja das Unfassbare zu hören, dass es so ein Ereignis noch nie gegeben hat.
So ein Ereignis hat es auch nicht gegeben. Das beweisen ja auch die Regenmengen, die da gefallen sind. Und das jetzt nicht nur lokal auf einen kleinen Raum beschränkt, sondern eigentlich über weite Teile Niederösterreichs. Und dass das eine Ausnahmesituation oder eine noch nie dagewesene Situation ist, sieht man allein schon daher. Ja? Natürlich haben wir in der Vergangenheit auch immer Situationen gehabt, wo die Bärschling angeschwollen ist, wo das Wasser innerhalb des Dammes sehr, sehr hoch geflossen ist. Aber zum Glück haben die Dämme bislang immer gehalten. Nur jetzt war es halt so, dass diese enormen Wassermassen, ja, und die enorme Geschwindigkeit, ja, wenn man der Statistik und den Aufzeichnungen der Messstationen da Glauben schenken darf, dann sind ja da Pegelhöhen erreicht worden, die es noch nie gegeben hat, erstens, und zweitens auch die Durchlaufmengen so enorm waren, wie sie noch nie vorher aufgezeichnet wurden, ja, und die Dämme sind offenbar an den schwächsten Stellen dem nicht mehr gewachsen gewesen. Ja, und darum kam es eben bedauerlicherweise und furchtbarerweise an einigen Stellen zu Dammbrüchen. Aber voraussehbar waren die nicht. Ja. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Ja? Das ist im menschlichen Leben so. Ja? Könnten wir die Zukunft voraussagen, dann hätten wir erstens einmal eine gute Verdienstquelle, weil die Propheten sind überall gern oder werden überall gern gesehen, nur so spielt sich menschliches Leben nicht ab. Ja? Das Wichtige ist, dass man die Lehren draus zieht, wenn man schon zurückblickt. Ja? Aber da jetzt zu sagen, warum hat man das nicht vorausgesehen, das ist mir viel zu billig.
Jetzt ist diese Situation auf so vielen Ebenen eine Herausforderung, vor allem aus Feuerwehrsicht. Üblicherweise wird man wohin alarmiert? Man fährt zum Feuerwehrhaus, man geht da zu Fuß rüber, man fährt mit dem Fahrrad, mit dem eigenen Auto oder ist vielleicht schon dort, zieht sich die Uniform an, steigt ins Feuerwehrauto, fährt wohin und sitzt am Abend wieder zu Hause beim Butterbrot im eigenen Wohnzimmer. Aber plötzlich ist man selbst einerseits Helfer, andererseits aber auch Betroffener. Jetzt habt ihr ja beide das Wasser im Keller, im Erdgeschoss, im Wohnraum sogar gehabt. Und das sind die zweite Kategorie an Fragen, die uns da erreicht. Zum Beispiel von der Freiwilligen Feuerwehr Prinzersdorf. Der Roland fragt speziell dich, Bernhard, welche Aufgaben hat man dann als Bürgermeister in der Katastrophensituation, wenn man aber selbst auch betroffen ist? Jetzt hast du in der einen Hand das Telefon mit deiner Frau, bekommst Bilder geschickt, auf der anderen Seite hast du da eine Verpflichtung, eine Funktion. Und das Gleiche ist auch bei dir, jetzt hast du erwähnt, du hast einen Sohn, der selber im Einsatz war, Familie zu Hause, Ferdi, wie geht es jetzt weiter mit dem mit dieser Doppelfunktion, Verantwortung für ein eigenes Haus, für eine eigene Familie und dann den Dienst am Nächsten, der irgendwie Teil eurer, entschuldigt den Ausdruck, Jobbeschreibung ist. Das ist ja eine völlige Ausnahmesituation, dass beides zusammenkommt.
Das ist nicht einfach. Und ich bin froh, dass ich eine, Gott sei Dank, starke Frau zu Hause habe, die mit meinen beiden Töchtern und der Schwiegermutter die Situation zu Hause gemanagt hat. Ja? Auch nicht einfach für sie. Eine schlimme Erfahrung, die ich gemacht habe, war, ich habe in einem Interview im Laufe dieser ersten Stunden gesagt, dass ich meine Familie schon länger nicht gesehen habe. Ja? Das ist dann irgendwie auf Social Media gekommen, dieser O-Ton, mit Kommentaren drunter, die mich nur, wie soll ich sagen, verwundert zurücklässt. Ja? Meine jüngere Tochter hat das gelesen und hat geweint, als ich das gelesen habe. Als sie das gelesen hat, das Freundlichste war nur, naja, wenn ich 14 Tage auf Urlaub bin, sehe ich meine Familie auch nicht. Ja, aber das ist eine ganz andere Kategorie. Was ist der Job? Der Job ist, wenn man so eine Funktion hat, egal, Ferdi, du als Feuerwehrkommandant oder wie es bei mir ist, als Bürgermeister, man muss den Job erledigen. Ja, und man muss eben ein privates Umfeld hinter sich haben, wo man weiß, die machen das ohne einen. Leicht ist es nicht. Ja? Man denkt schon auch drüber nach. Und es gibt auch Situationen, wo das eine angespannte Situation ist, wo man merkt, die Familie, die Frau zu Hause rennt auch am letzten Zacken. Verständlicherweise. Ja? Und man möchte helfen, kann es aber nicht. Ja? Das ist nicht schön. Das muss man ganz offen sagen. Aber nichtsdestotrotz hat man mit einer Aufgabe auch eine Verpflichtung und eine Verantwortung. Ja? Und dieser Verantwortung muss man sich stellen. Und diese Verpflichtung muss man erfüllen. Und da bleibt einem nichts anderes übrig. Wäre es anders oder würde man das anders handhaben, wäre man fehl am Platz. Sowohl als Feuerwehrkommandant, glaube ich, Ferdi, als auch als Bürgermeister.
Ja, also wenn ich jetzt zu meiner Situation noch mal kurz was sagen darf, ich habe ein bisschen das Glück gehabt, dass ich gewusst habe, dass viele meiner Familienmitglieder in Sicherheit sind. Also mein Sohn, der Ältere, was ich vorher angesprochen habe, der war noch beim Sandsack füllen dabei, ist dann schlafen gegangen. Also er war auch noch beim Einsatz dabei, bei unseren verstorbenen Kameraden. Weit weg natürlich, er ist noch jung, also nicht, hat das nicht so mitbekommen wie ich zum Beispiel. Und dann ist er schlafen gegangen. Dann war beim Sandsack füllen nicht mehr dabei. Und dann ist er von meiner Ex-Frau geholt worden am Sonntagvormittag, wo noch die Lage entspannt war, und ist zu ihr nach Bärschling gebracht worden. Meine zwei kleinen Söhne, der eine ist 8 und 9 Jahre, die waren schon in Bärschling. Es war dann noch meine Mutter zu Hause, die was nebenbei wohnt. Die war halt den ganzen Sonntag war das dann eigentlich schon bei mir beschäftigt, mein Grundwasser versuchen abzupumpen, beziehungsweise unten sauber zu machen. Also meine Mutter, mit der war ich ständig in Kontakt, die war zu Hause, alle anderen waren in Sicherheit und meine Lebensgefährtin war in St. Pölten. Also ich habe bei mir zu Hause gewusst, okay, es ist jetzt zwar dann bedrohlich für meine Mutter, aber sie ist jetzt nicht in Gefahr, weil ich weiß, sie ist in Sicherheit und da ist auch ein Obergeschoss noch da. Und das ist natürlich für mich im Hintergedanken, da kannst du dann gleich viel mehr auf die Einsatzleitung auch konzentrieren, weil du nicht denken musst, passiert hoffentlich dann mit den Angehörigen eh nichts. Aber wie der Bernhard sagt, wenn man solche Funktionen hat, dann versucht man dann auch zu funktionieren. Bei mir ist zugutekommen, glaube ich, dass ich schon 12 Jahre Zugskommandant-Stellvertreter von unserem KT-Zug 119 bin, habe dementsprechend natürlich auch schon einige Einsätze miterlebt, natürlich sowas nicht und war dann nur als Zugskommandant oder als Gruppenkommandant vom Fahrzeug und ja, natürlich in Planspielen oder in Übungen hat man das vielleicht ein bisschen erweitert, aber zumindest man hat ein bisschen eine Basis gehabt, wenn jetzt sowas auf dich zukommt, was sind deine ersten Schritte und das hat mir, glaube ich, schon geholfen. Also zudem jetzt nochmal abschließend zu sagen, ein bisschen an Erfahrungswert braucht man dann schon auch.
Mhm. Ich darf vielleicht da noch eines ergänzen und das geht wieder in diese emotionale Ausnahmesituation rein. Und da muss ich wirklich tiefen Respekt den Feuerwehrleuten von Rust zollen. Ja? Erstens diese Situation, mit der niemand gerechnet hat, die eine komplette Ausnahmesituation war. Zweitens der Tod des Ehrenkommandanten. Ja, und dann drittens waren ja in Wahrheit alle Kameraden der Feuerwehr Rust persönlich selbst betroffen. Ja. Und trotzdem haben die alles gegeben. Ja, zuerst die Allgemeinheit, zuerst der Dienst am Nächsten und dann erst das eigene. Ja, und das ist in der heutigen Zeit in Wahrheit ein Wert oder eine Haltung, ja, die ist sensationell. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und ich würde mir wünschen, wenn diese Haltung ja viel, viel mehr in unserer Gesellschaft vorhanden wäre, als es aktuell ist. Vielleicht hilft uns dieses Ereignis und der Blick zurück auf dieses Ereignis, sich vielleicht einmal das eine oder andere Mal vor Augen zu führen. Ich bin nicht nur alleine auf der Welt, sondern es gibt auch Menschen rund um mich, und vielleicht stellt sich die eine oder der andere die Frage, was kann ich geben und nicht nur, was kann ich nehmen.
Viele Dinge, die uns in der aktuellen Zeit beschäftigen, auf den Punkt gebracht. Wir haben in den letzten beiden Folgen mit vielen Feuerwehrleuten, Einsatzleitern, Katastrophenhilfsdiensten gesprochen, die aus den anderen Bundesländern nach Österreich gekommen sind, sogar aus dem Ausland, eine deutsche Partnerfeuerwehr, die einfach in Böhmkirchen anmarschiert ist. Welche überregionalen Kräfte waren hier und wie habt ihr das erlebt? Menschen, die von anderen Orten kommen, so wie man sagt, vielleicht kennt man Rust in Vorarlberg nicht, kommen auf einmal Feuerwehrautos mit Kennzeichen, die man vielleicht da im Ort noch nicht gesehen hat. Was habt ihr da erlebt?
Also wenn ich das jetzt wieder aus der Einsatzleitersicht schildern darf, wie gesagt, ein Einsatzleiter ohne Funkgerät und ohne funktionierenden Handy ist am Anfang sehr schwierig gewesen. Also ich habe mit dem Bezirksfeuerwehrkommandanten, mit Christian, einmal hat mich er verstanden, dann habe ich ihn wieder nicht verstanden. Das war sehr schwer zu kommunizieren. Mit dem Bezirksführungsstab haben wir meistens SMS geschrieben, weil das ist lang gegangen. Da hat er mir geschrieben, Hubschrauber kommt von Markersdorf und so. Also ich war noch zu Hause, habe nicht raus können, weil das Wasser so hoch war. Und irgendwann hat mich dann mein Stellvertreter, der Will Josef, abgeholt. Der hat einen von den größten Traktoren in Rust. Hat er mich abgeholt, ich bin über meinen Zaungeländer zu ihm reingestiegen und dann sind wir auf den einzigen Fleck in Rust gefahren, wo es trocken war. Und da haben wir dann mal die erste Einsatzleitung aufgebaut. Da war aber, wie ich hinkommen bin, war schon reges Treiben. Da war schon die Rettung da, da hat dann die Wasserrettung schon angefangen zum Arbeiten. Bundesheer ist ein paar Minuten später erst gekommen. Die Hubschrauber sind so und so schon die ganze Zeit geflogen. Also da war schon wirklich reges Treiben. Und es waren wirklich wahnsinnig viele gleich da helfen. Und gerade in der ersten Phase sind da sehr viele dann schon aus den Häusern evakuiert worden von Luft und vom Wasser. Und da habe ich einmal überhaupt einmal Zeit gebraucht, bis ich mal so realisiere, wie viele Leute sind schon in Sicherheit, wie viele sind schon wegtransportiert worden aufs Messegelände nach Tulln. Also nach dem ersten Wasserzug von Gensandorf ist am nächsten Tag gleich in der Früh um 5.30 Uhr, die haben nämlich in der Landesfeuerwehrschule in Tulln geschlafen, ist Innsbruck Stadt gekommen. Die waren aber nicht wie üblicherweise 50 Mann stark, sondern über 100 Mann stark. Und das war dann ein richtiger Pumpenzug. Also die haben auch sehr viel Equipment mitgehabt und die haben uns da einiges entlastet und die eine super Einsatzleitung auch aufgebaut. Und da haben wir dann wirklich auch eine Anlaufstelle für die Leute eingerichtet, dass man sagt, wer hat Probleme mit dem Wohnbereich, wer hat Probleme mit der Landwirtschaft, und da haben die das sukzessive abgearbeitet. Und das war dann der Tag, wo wir dann so mal richtig zum Pumpen angefangen haben und auch mit den Tierrettungen. Am Tag drauf ist dann noch bis kurz nach Mittag dieser Innsbrucker Zug geblieben und ist aber abgelöst worden von einem KT-Zug, auch wieder über 100 Mann stark, von Kärnten. Die haben sich dann noch ein paar Stunden ergänzt und Kärnten ist dann bis am Abend geblieben und ein Teil ist sogar bis am nächsten Morgen geblieben, weil die haben dann noch eine SPA 900 bedient. Die ist bei unserem Sportplatz gestanden. Die hat jetzt nicht nur dazu gedient, dass mein Sportplatz das Wasser absenken, sondern nebenbei war eine Trafostation und die mussten wir wasserfrei bekommen, dass wir einen Strom komplett durch Rust durchschalten konnten. Am Donnerstag ist dann der KAT-Zug aus Neunkirchen und einer aus Wiener Neustadt gekommen, also mit waren wieder 100 Leute bei uns. Und am Freitag war dann noch ein KAT-Zug aus Misselbach da und am Samstag dann wieder derselbe KAT-Zug aus Neunkirchen. War für mich als Einsatzleiter natürlich praktisch, weil die haben schon die Gegebenheiten gekannt. Die haben schon oft sogar die Hausbesitzer gekannt und sind dann dieselben Leute wieder dorthin gekommen. Und nach diesen Tag mit Neunkirchen haben wir dann entschlossen, dass wir am nächsten Tag dann nur noch mit angrenzenden Feuerwehren arbeiten. Da war dann zum Beispiel Kirchberg am Wagam da und Altenwörth. Was ich nicht vergessen will, ist, dass wir auch andere Feuerwehren bei uns gehabt haben, die was zu Hause wenig Schäden gehabt haben. Die haben auch mitgeholfen und die haben wir ganz einfach in die KAT-Züge mit eingegliedert. Das war zum Beispiel die Feuerwehr Thalern, die Feuerwehr Hasendorf. Und dann haben wir noch eine Söldnertruppe, haben sie mir genannt gehabt. Das waren Leute, Feuerwehrleute aus Vorarlberg, die was aber privat angereist sind, also schon mit einem Mannschaftstransportfahrzeug, aber sie haben privat geholfen, haben so ein paar Pumpen mitgehabt und haben vorwiegend in der Kirchengasse bei unseren Bauern geholfen, die sich dann auch sehr bedankt haben bei ihnen, weil die wirklich sehr viel weitergebracht haben. Und
das ist Feuerwehr-DNA, wenn man zu Hause sitzt, eine Autofahrt, eine Tagesfahrt entfernt und nicht ruhig sitzen kann und sagt, da fahre ich einfach
hin. Aber nicht nur Feuerwehr-DNA, sondern neben dem, was die sozusagen materiell und handwerklich geleistet haben oder als Feuerwehren, glaube ich, muss man auch erwähnen, und das darf man überhaupt nicht unterschätzen, die haben auch zuversichtliche Stimmung verbreitet. Es gab so viele Rückmeldungen der Rusterinnen und Ruster, die gesagt haben, die haben uns so viel Mut zugesprochen, die haben mit uns gescherzt, ja, wir konnten wieder ein wenig lachen. Ja. Und wenn man das hört, ja, dass Feuerwehrleute neben ihrem ureigentlichen Auftrag auch ebenso emotionale, mentale Aufgaben übernehmen und wahrnehmen, ich glaube, besser geht's nicht.
Ja. Ich habe zum Beispiel einen Feuerwehrmann dabei gehabt aus Innsbruck, der gibt mir 50 Euro in die Hand, sage ich, für was ist das jetzt? Na, er spendet das jetzt auch. Sage ich, du hast jetzt eh 1,5 Tage da gearbeitet, du hast eh schon deine Zeit gespendet und dann, wenn du rechnest, die Hin- und Rückfahrt auf Tirol zurück, sagt er, nein, ich soll das annehmen und er will das, dass er das spendet. Also das war wirklich, da waren Momente dabei, wo man sich denkt, Wahnsinn. Und was wir jetzt noch vergessen haben, sind diese vielen freiwilligen Helfer, was auch waren. Also es war so ein Andrang an Hilfsbereitschaft da. Zum Glück hat uns die Feuerwehr Michelhausen die Helfer auch koordiniert, weil, wie gesagt, da hat es ja abgespielt oft, und weil Bundesheer auch da war und andere Institutionen, es war da ein reges Treiben in der Halle.
Also da muss ich schon sagen, und da bin ich stolz auf meine drei Gemeindefeuerwehren, da hat wirklich ein Rad ins andere gegriffen. Und in Michelhausen war sozusagen die Organisationszentrale für diesen freiwilligen Hilfsdienst. Wir haben sofort eine Telefonnummer eingerichtet, wo sich Helferinnen und Helfer melden konnten. Da haben wir die Daten aufgenommen, die sind dann gekommen. Wir haben einen Shuttle-Dienst organisiert zwischen Michelhausen und Rust. Es war ja gar nicht so einfach, weil die direktesten Verbindungen zwischen den beiden Ortschaften unter der Hochleistungseisenbahn durch, die waren ja überflutet. Das heißt, es mussten ja lange Umwege gefahren werden, um die Helfer überhaupt nach Rust hineinzubekommen und am Abend wieder herauszubekommen.
Also ja. Ein richtiges U fährt man da wirklich. Ja, einen Kilometer Luftlinie, ja. 20 Minuten so einmal in einem U. Ja.
Über Atzenbruck haben wir auch stellenweise nicht fahren können wegen der Blackhawks, wegen der Dammflickung. Und es war es war auch gut so mit dem Shuttle-Dienst, weil wir haben es oft gesehen, wenn dann zu viele Helfer da waren mit Privat-PKWs, dann war in den Straßen kein Platz mehr, weil der Sperrmüll ist rausgelegt worden, die Pellets sind sind in Big Bags verladen worden, dann sind die Fachfirmen gefahren, Öl absaugen, es war fast kein Platz auf den Straßen. Und das war dann schon gut mit dem Shuttle-Dienst, dass die auch dann immer so gesammelt gekommen sind, dann hat man ihnen wieder Aufgaben verteilen können und das hat wirklich super funktioniert.
Und schön war auch zu sehen, wir haben ja dann auch immer dafür gesorgt, dass die Helfer und auch die Bevölkerung von Rust verpflegt wurde. Da hat es in der Halle Donaubaum, in der Einsatzzentrale da im Ort, ist immer das Essen geliefert worden und da sind halt alle zusammengekommen. Und auch das war wichtig, ja, weil man da ein bisschen Ablenkung erfahren konnte, andere Leute gesehen hat, einmal raus aus dem eigenen Elend, ja, im eigenen Keller oder im eigenen Haus. Und das war so schön zu sehen, wie da ein Zusammenhalt spürbar wurde. Ja. Dort, wo die Leute zusammengekommen sind, dort hat sich irgendwie die Zuversicht fortgepflanzt. Ja? Und das war ganz, ganz wichtig. Ja? Weil ich betone das noch einmal, neben all dem Materiellen, ja, nach dem, was handwerklich zu tun war, geht es vor allem auch um das Geistige, um das Mentale, um das Psychische. Ja? Das geht einem nahe, so ein Ereignis. Und drum ist das mindestens genauso wichtig, wie die offensichtlichen Schäden an Gebäuden oder Einrichtungen zu renovieren.
Also ihr hattet ja Zivilschutzalarm und der gesamte Ort ist de facto evakuiert worden.
Naja, das war dann am Montag, weil, und das war ja dann nur, wie soll ich sagen, das Tüpfelchen auf dem I, nach dieser ersten Welle, die da hereingeschwappt ist und die in Wahrheit eh schon alles zerstört hat, ist dann am Montag, auch am Nachmittag, genau, die Meldung gekommen.
Nach deiner Pressekonferenz
war genau, das. Genau, da war die Landeshauptfrau mit dem Landesfeuerwehrkommandanten, dem Didi Pfarrerfellner in Rust, um sich ein Bild vor Ort zu machen.
Verteidigungsministerin war da.
Die Verteidigungsministerin war da, weil eben auch das Bundesheer im Einsatz war. Und da hat es auf einmal geheißen, eine zweite Welle droht. Und die Information ist von der Bezirkshauptmannschaft gekommen und die Frage war, evakuieren oder nicht. Und das ist eine Situation, die wünsche ich auch keinem. Vor der Entscheidung zu stehen, den Menschen zu sagen, so, ihr müsst jetzt eure Häuser verlassen. Ja, raus aus Rust. Ja, weil noch einmal so etwas droht, was Stunden vorher gerade gewesen ist. Ja. Aber wir haben dann trotzdem diese Entscheidung sehr, sehr schnell getroffen. Die letzte Entscheidung hat der Bürgermeister, der entscheiden muss so oder so. Wie ich generell denke, in solchen Situationen ist es schon wichtig und entscheidend, Entscheidungen nicht hinauszuzögern, sondern möglichst rasch zu treffen. Es nützt nichts, wenn man zögert und zaudert, das macht es um nichts besser. Ja? Wichtig ist, eine klare Situation des Ist-Zustandes zu haben, ja? Von möglichst vielen Stellen, damit man ungefähr weiß, was spielt sich gerade ab. Ja? Und das Nächste ist dann zu überlegen, was ist zu tun? Gibt es Alternativen dazu? Wenn nicht, dann muss die Entscheidung so getroffen werden, wie sie zu treffen ist. Und wir haben dann wirklich noch am Nachmittag uns entschieden, am Montagnachmittag zu evakuieren. Ja, haben da vielleicht Ferdi, wirst du dann erzählen, ja, die Sirene ist ja gar nicht funktionsfähig gewesen. Da hat die Feuerwehr erst sozusagen eine Überbrückung herstellen müssen, damit man Zivilschutzalarm auslösen kann. Ja. Aber wir haben deshalb schon frühzeitig gesagt, evakuieren, weil wir das Tageslicht noch nutzen wollten. Weil die Leute in der Finsternis aus den Häusern rauszuholen, ist nur um einiges schwieriger als wie das bei Tageslicht. Und so haben wir es dann auch gemacht.
Ja, also ich will noch ein bisschen kurz nochmal zurückspulen. Also zur ersten Nacht noch. Also in deiner letzten Folge hat jeder Hecklundfahrer oder Maschinist auch seine Schilderungen gegeben. Also die waren wirklich auch gleich am Anfang dabei.
Vielleicht dann nur zur Erklärung. Hecklund ist ein Amphibienfahrzeug, ein kettenbetriebenes Amphibienfahrzeug, in dem Fall aus dem Fuhrpark vom Flughafen Wien. Und genau, die sind mit Tieflader angerückt und haben bei euch die Evakuierung
genau unterstützt. Genau, die haben hinten zwei Taucher oben gehabt und die haben die Leute unterstützt, dass sie es hinten auf diese Ladevorrichtung halt bringen. Und wie reißend das Ganze bei uns war oder wie schnell die Strömung war, hat man in Bernhard seiner Gasse gesehen. Also die hat dann unserer Hauptstraße, der Museumstraße, gekreuzt und durch seine Gasse ist das Wasser geschossen, dass zum Beispiel die Pioniere gekentert sind mit ihrem Boot. Die haben mich dann am nächsten Tag angerufen. Sie suchen im Motor, ob sie noch wem vorbeischicken können, ein Aufklärungsteam. Also es war wirklich nicht einfach dort mit Booten zu fahren. Also die Wasserrettung hat das ganz toll hinbekommen auch. Und ja, es sind diverseste Sachen eingesetzt worden. Also die Kat 24 hat praktisch in Rust stattgefunden. Also von dem Hubschrauber, Fuhrpark bis alles Mögliche, was halt zu Wasser und zu Land bewegbar war, war halt, glaube ich, bei uns. Und bevor wir da evakuiert worden sind, war ja schon ein KAD-Zug da am Montag den ganzen Tag. Da ist das Wasser schon leicht rückläufig gewesen, aber doch so, dass man sagt, ein normaler KAD-Zug kann das nicht bewältigen. Jetzt haben wir uns dann entschieden, wir brauchen einen Wasserzug. Die sind halt mit Zielen und Motorbooten gekommen und haben noch am Montag, glaube 30 Leute circa aus den Häusern gerettet. Was mir als Einsatzleiter oder als Ortsbewohner vorher gar nicht so bewusst war, ist, wie viele Leute wir in unserer Ortschaft haben, die was halt nicht von alleine das Haus verlassen können, weil es vielleicht bettlägerig sind oder schon ein Alter, wo es dann schwierig ist, die über Wasser zu evakuieren oder vielleicht mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Also das wird da dann erst so richtig klar, wenn es soweit ist. Und das haben das Team, also überhaupt die Gänserndorfer, haben das sehr gut auch gemacht am nächsten Tag noch. Und für mich, so wie der Bernhard gesagt hat, das war durch das, dass fast jeder Feuerwehrmann oder eigentlich jeder Feuerwehrmann selber zu Hause Probleme gehabt hat oder auch schauen müssen hat, dass er sein Hab und Gut in Sicherheit bringt und sich um seine Familie kümmert, waren wir jetzt da immer nur ein Miniteam von der eigenen Feuerwehr. Also wir haben die Einsatzleitung besetzt und haben dann gleich mit dem ersten KAD-Zugskommandanten auch ausgemacht, dass sie unsere Einsatzleitung übernehmen. Also dass wir gemeinsam, also wir unterstützen, aber sie teilen sich selber ein und wir wissen die Ortskenntnisse, wir wissen die Gegebenheiten und wir versuchen ihnen nur zu unterstützen, aber sie leiten den Einsatz. Weil wie gesagt, ich habe nicht einmal ein Mannschaftstransportfahrzeug mehr besessen.
Das fragt uns der Thomas von der Freiwilligen Feuerwehr Tatendorf. Also wie läuft da die Einsatzleitung dann ab? Aber man kann das vielleicht auf ein praktisches Beispiel runtergebrochen. Jetzt sind Ortsunkundige, die hier die Einsatzleitung mit übernehmen, verschiedenste Organisationen, Bundesheer, bis zum Flughafen Wien, das muss man sich mal vorstellen, da kommen Fahrzeuge von am Flughafen von der Bundeshauptstadt und unterstützen die Evakuierung. Wie kann man da überhaupt den Überblick behalten dann, wo du sagst, in dem Haus ist noch jemand, in diesem Haus nicht? Da werden ja nicht alle im Gänsemarsch kommen und alle mit nach der Reihe von zu Hause mitnehmen. Da kommt ja jeder von woanders, mit einer Zille, mit einem Boot, mit einem Amphibienfahrzeug. Wie behältst du da den Überblick?
Ja, wir haben das dann nach einem gewissen System gemacht. Wir sind einmal dort losgefahren, wo das Wasser am höchsten war. Also Kirchengasse, Florianegasse, Sonnfeldgasse. Die haben einmal abgearbeitet, weil da war es halt wirklich schwierig, aus eigener Kraft aus die Häuser zu kommen und haben halt Haus für Haus durchgearbeitet. Was halt schon am ersten Tag auch das Problem war, durch das, dass wir sehr viele Bauern in der Ortschaft haben, haben sie natürlich auch Sorgen um ihre Tiere gemacht. Aber wir haben halt wirklich strikt trennen müssen am Anfang, zuerst Menschenrettung, dann Tierrettung. Also die Tierrettung ist leider erst größtenteils am Dienstag passiert. Wir haben aber trotzdem, glaube ich, sehr viel Glück gehabt, weil nur ein Kalb, glaube ich, zu nieder war und deshalb abgesoffen ist, aber die Stiere und die Melkkühe haben alle überlebt. Aber es war dann oft sehr emotional, mit gewissen Bauern zu reden, dass man sagt, wir sind noch immer in der Evakuierungsphase von Personen, wir können jetzt noch keine Rücksicht auf die Tiere nehmen.
Natürlich völlig verständlich. Jeder, der ein Tier zu Hause hat oder auch als Landwirt, als Bauer Verantwortung hat für seine Tiere. Aber die Priorität, das sind die Grundsätze im Einsatzdienst.
Genau. Also das ist dann größtenteils am Dienstag passiert und dann Dienstag, Mittwoch hat dann die Sachgüter, also das Auspumpen dann angefangen.
Vielleicht darf ich noch mal zurückkommen auf diese Phase oder auf diesen Zeitpunkt der Evakuierung am Montag. Das war eine gespenstische Stimmung, weil wirklich die Einsatzkräfte von Haus zu Haus gegangen sind. Die Polizei war dann auch da. Die hat dann jedes Haus markiert, wo sie noch einmal hineingeschaut haben. Sozusagen Haus leer. Ja. Und die Leute sind entweder bei Angehörigen untergekommen oder eben nach Tulln. Am Messegelände wurde eine Notschlafstelle mit Hilfe des Roten Kreuzes eingerichtet, sind eben dort hingebracht worden. Und dann ist die Dämmerung gekommen, der Ort war leer und ich war einer der Letzten, der dann aus Rust hinausgegangen ist. Ein paar Leute sind geblieben.
Ja, also wir waren,
Ferdi, da warst du, glaube ich, auch dabei.
Genau, wir waren zu viert, wir haben sich auf zwei Traktoren aufgeteilt und haben halt dann gewartet aufs Wasser. Also wir haben halt die Pegelstände wieder verfolgt, minütlich, so wie der Bernhard sagt, und haben halt gehofft, dass wir verschont bleiben. Ich habe wirklich bei der Evakuierungsphase, oder wie mir der Bernhard und der Unterabschnittskommandant Josef Nussbaumer gesagt haben, wir müssen evakuieren, habe ich zu ihnen gesagt, bitte teilt mir das nicht an, das können wir nicht machen. Haben gesagt, nein, wir müssen. Und kurz darauf habe ich gleich meinen Bezirksfeuerwehrkommandant, den Christian Burkert, angerufen und gesagt, sagen wir bitte, was auf uns zukommt. Und er hat gesagt, es kann alles sein, es kann von nichts sein, wenn der Daumen hält, es kann aber mehr sein, als was wir am Tag davor schon gehabt haben. Und ja, das war jetzt natürlich nicht das, was ich hören wollte, aber wir haben dann noch, durch das, dass wir das wirklich schon 4-5 Stunden vor dem Pegelhöchststand gemacht haben, haben wir sehr viel Zeit noch gehabt zum Reagieren. Wir haben sich dann schon überlegt, was machen wir dann? Wir haben sie zu viert formiert, also mein Stellvertreter, der Wegel Josef, mein Zugskommandant, der Reisinger Martin und mein Atemschutz-Sachbearbeiter, der Herzog Walter. Wir vier sind halt dann zurückgeblieben in einer Ortschaft. Also es war wirklich gespenstisch, ohne Strom, ohne irgendwo Licht oder irgendeine Taschenlampe, weil kein Mensch mehr da war. Und wir sind dann Patrouille gefahren mit den zwei Traktoren und haben halt geschaut, was tut sich. Und haben halt gehofft, dass das Wasser nicht kommt, was halt eventuell kommen kann. Und dann, wie wir gesehen haben, dass die Pegelstände wieder sinken und die Fließgeschwindigkeit wieder sinkt, haben wir dann angefangen, Fotos zu machen, wie wir durch die Ortschaft fahren, und haben die Bevölkerung über eine riesige WhatsApp-Gruppe mit Bildern versorgt, dass die auch in Ruhe schlafen können. Weil ich glaube, das ist das Schlimmste für einen, was evakuiert worden ist, dass in der Ungewissheit ist. Ist jetzt was gekommen oder nicht? Wie schaut jetzt mein Haus aus? Und so sind wir eigentlich dann Gasse für Gasse durchgefahren und haben von den Häusern Fotos gemacht und haben geschrieben, macht euch keine Sorgen, morgen könnt ihr wahrscheinlich wieder zurückkommen, das Wasser geht langsam zurück.
Also da muss ich auch großen Respekt zollen den Vieren, die da zurückgeblieben sind. Die haben das wirklich, heldenhaft ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber wirklich großartig gemacht. Nicht nur, weil sie zurückgeblieben sind im Sinne von, dass sie die Stellung gehalten haben, sondern weil sie eben auch informiert haben. Ich kann das aus eigenem Empfinden und aus eigener Erfahrung sagen. Diese Evakuierung, und ich verstehe jeden und jede, die anfänglich gesagt hat, ich gehe da nicht weg. Letztendlich sind alle weggegangen, ja, weil sie es mussten. Weil man ja nicht wusste, kommt diese zweite Welle und in welchem Ausmaß. Ja? Aber der Gedanke, nicht zu wissen, was erwartet mich, wenn ich wieder zurückkomme, steht mein Haus noch oder wie schaut es da überhaupt aus, ja? Das ist ja eigentlich ein furchtbarer Gedanke. Ja? Dass so einem etwas psychisch zusetzt, ich glaube, das muss jede und jeder verstehen. Ja? Diese Arbeit, dieses Wirken von den Vieren, die da Patrouille gefahren sind in der Nacht und uns Evakuierten informiert haben, das war sowas von wichtig, ja, weil das eben viel an Angst und an Furcht genommen hat und das sehr, sehr vielen auch emotional geholfen hat. Ja, so schlimm die Situation war.
Bernhard Heindl und Ferdinand Donnerbaum, vielen, vielen Dank für den Einsatz einerseits, wie ihr das menschlich auch gelöst habt. Also ein Foto in einer WhatsApp-Gruppe vom eigenen Haus, während man in der Messehalle schlaft, wie viel Stein einem da vom Herz abfallen kann. Ich glaube, das kann jeder nur erahnen. Und ich möchte mich bei euch wirklich bedanken, dass ihr diese Geschichte und eure Erlebnisse so authentisch hier im Podcast bei uns schildert, damit alle auch an euren Erlebnissen irgendwie teilhaben können. Dankeschön.
Wir sagen auch danke, vor allem aber danke den Feuerwehren für ihren Einsatz und danke allen, die in nachfällt, bei uns waren, geholfen haben, gespendet haben, das gibt uns auch viel Kraft.
Danke nochmals und macht es gut.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und dabei sein bei dieser Folge. Ich bin sicher, ihr kennt vielleicht auch noch den ein oder anderen, der diese Folge genauso spannend findet. Dann teilt die Episode ganz einfach per WhatsApp oder über Social Media. Und wenn ihr noch mehr über das Jahrhunderthochwasser 2024 hören wollt, dann kann ich euch die Episoden 71 und 72 empfehlen. Zwei Podcast-Reportagen quer durch ganz Niederösterreich an viele Einsatzorte. Dort hört ihr zum Beispiel auch, wie hier in Rust im Tulnerfeld die Evakuierungen mit dem Amphibienfahrzeug Heglund abgelaufen sind. Ein Sonderfahrzeug, das extra vom Flughafen Wien nach Rust gebracht worden ist. Ich freue mich, wenn ihr in diese Doppelfolge hineinhört. Damit bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut Wehr.